ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Die Bundespolizei hat heute, wie soll man es formulieren? Ja, ein Zeichen gesetzt gegen Gewaltexzesse von Hooligans in der dritten Liga. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Irina Grabowski. Hallo. In der dritten Liga spielen Traditionsvereine wie Hansa Rostock und Rot-Weiß Essen. Die Bundespolizei hat heute Wohnungen von Hooligans aus Rostock und Essen durchsucht, auch in Berlin und Brandenburg. Festnahmen gab es keine, soweit sind die Ermittler noch nicht. Letzten Oktober wurde in der Nähe von Gransee in Brandenburg ein Sonderzug mit Fußballfans aus Essen auf freier Strecke gestoppt. Wer hat die Notbremse gezogen? Wer waren die Vermummten, die den Zug attackierten? Draußen auf dem Feld kam es zu einer Massenschlägerei. Das war kein Zufall, berichtet RBB-Reporterin Helena Dehler.
Auf einem Handyvideo, das ein Fan im Sonderzug aufgenommen hat, ist zu sehen, Dutzende vermummte Männer in weißen Shirts kommen durch den grau-weißen Nebel auf den Feldern Richtung Zug. In der Hand Pyrotechnik und Steine. Im Zug sitzen Familien mit Kindern, die zum Fußballspiel wollten, aber eben auch gewaltbereite Fans, die es auf ein Aufeinandertreffen mit den Gegnern abgesehen haben. Sie steigen aus, es kommt zur Konfrontation. Nun ist klar, das war alles andere als ein spontaner Angriff, sagt Alina Müller von der Bundespolizei.
Wir haben hier Ermittlungen geführt in beiden Fanlagern. Sowohl von den Fans aus Essen als auch aus Rostock haben wir festgestellt, dass die Täter durchaus konspirativ vorgegangen sind, sich hier gezielt verabredet haben, um sich auf freier Strecke, auch fernab von gut zu erreichenden Örtlichkeiten für Einsatzkräfte verabredet haben.
Bis die Polizei eintraf, waren die Angreifer bereits weg. Die Täter konnten damals nicht dingfest gemacht werden. Nach monatelangen Ermittlungen der Bundespolizei gegen 31 Personen aus beiden Fanlagern, heute also Durchsuchungen von Wohnungen in Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Berlin.
Wir haben hier in Berlin ein Objekt und auch in Brandenburg ein Objekt. Beide Tatverdächtigen sind hier der Rostocker Fanszene zuzuordnen, sind uns auch durchaus bekannt durch polizeiliche Ermittlungen, auch im Zusammenhang mit Fußball. Und aus diesem Grund durchsuchen wir heute hier.
Das Ziel, Mobiltelefone, Computer und andere Unterlagen zu finden, die noch mehr Hinweise darüber geben können, wer den Angriff geplant hat. Bei den Durchsuchungen in Essen wurden zudem zwei Kugelbomben gefunden. Die Mehrzahl der 31 Verdächtigen ist bereits als Gewalttäter Sport aktenkundig. Auch drei rechtsextreme Straftäter sollen sich unter ihnen befinden. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs im besonders schweren Fall, Sachbeschädigung, gefährlicher Körperverletzung und auch wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.
Und wie wichtig die Ermittlungen sind, zeigt ein weiterer Gewaltvorfall. Am Samstagabend wurde ein Reisebus mit Fans von Energie Cottbus auf der Heimreise vom Auswärtsspiel beim 1. FC Saarbrücken auf einem Rastplatz bei Bad Hersfeld in Hessen von Unbekannten überfallen. 10 Menschen sollen verletzt worden sein. Einem Energiefan aus dem Bus wurde Nasen- und Jochbein gebrochen. Eine zweite Person soll mit inneren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden sein. Darüber schreibt Energie Cottbus auf der Vereinsseite. 30 teils vermutet Angreifer sollen es gewesen sein. Und laut Zeugenaussage sollen sie schwarz-gelb getragen haben, also die Farben von Dynamo Dresden. Energie Cottbus appelliert nun an seine Fans: keine Racheaktionen. Nächstes Thema, und das führt uns nach Berlin. Die TU Berlin behält sich eine Klageschrift gegen den Senat vor. Die Uni will, dass sich das Land Berlin an die Hochschulverträge hält. Die sind erst letztes Jahr abgeschlossen worden und besagen, dass die Berliner Unis mehr Zuschüsse bekommen. Wegen des Spardrucks wurden dann aber Kürzungen von etwa 100 Millionen Euro pro Jahr geplant. Sabine Müller über den aktuellen Stand in diesem Streit.
Die Technische Universität hatte Druck gemacht auf SPD-Wissenschaftssenatorin Ina Ciborra, wollte bis zu diesem Montag substanzielle Verhandlungsvorschläge hören. TU-Präsidentin Geraldine Rauch spricht gegenüber dem RBB nun von Zugeständnissen der Senatorin.
Es wurde uns entgegengekommen. Allerdings muss man auch sagen, bei den Vorschlägen, die uns gemacht worden sind, überall noch substanzielle Rückfragen, sodass wir uns jetzt mit dem Entgegenkommen, so wie es Stand heute ist, noch nicht zufrieden geben können.
Laut Rauch bekam die TU die Zusage, dass sie mit dem gewünschten Neubau eines Physikgebäudes starten kann. Allerdings blieb wohl die wichtige Frage offen, ob die Uni dafür an ihre Rücklagen gehen darf. Rauch sagt, Senatorin Ciborra habe außerdem in Aussicht gestellt, die geplanten Einsparungen an allen Berliner Unis von etwa 100 Millionen Euro pro Jahr könnten nur 2025 gelten und nicht auch in den Jahren danach. Das wäre eine substanzielle Zusage, die uns sehr freuen würde, sagt die TU-Präsidentin. Sie bezweifelt allerdings die Verlässlichkeit.
Wir brauchen eben belastbare Zusagen und keine vielleicht oder wir bemühen uns Zusage.
Die Wissenschaftsverwaltung bestätigt nicht, dass der Senat den Unis entgegengekommen ist. Das Gespräch mit den Hochschulen sei vertraulich gewesen, heißt es. Beim Koalitionspartner CDU kommt die Nachricht über mögliche Zugeständnisse der SPD-Senatorin nicht gut an. Fraktionschef Dirk Stettner.
Ich sehe keine Entlastung im Jahre 26. Deswegen ist es notwendig, jetzt strukturelle Kostenersparnisse zu realisieren, die auch für die folgenden Jahre gelten.
Die AfD unterstützt eine Klage der Unis. Die Hochschulverträge müssten eingehalten werden wie geschlossen. Falls Senatorin Ciborra darauf spekulieren sollte, dass die Schuldenbremse gelockert wird und Berlin bald mehr finanzielle Spielräume hat, wäre das keine gute Idee, meint der wissenschaftspolitische Sprecher der AfD, Martin Trefzer.
Das ist eine reine Hoffnungsnummer und ich glaube nicht, dass das funktioniert. So kann man ja keine verlässliche Politik machen.
TU-Präsidentin Rauch erwartet von der Wissenschaftssenatorin nun schnell verbindliche Ansagen und hofft nach eigenen Angaben auf eine außergerichtliche Einigung. Parallel dazu wird aber die Klageschrift vorbereitet. Nächste Woche steht ein Treffen aller Berliner Unileitungen an. Geraldine Rauch geht davon aus, dass sich dann weitere Hochschulen dieser Klageschrift anschließen.
Der Streit um das Geld für die Berliner Hochschulen ist also noch nicht zu Ende. In Stahnsdorf im Landkreis Potsdam-Mittelmark ist am Wochenende eine Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete angegriffen worden. Ein Wachmann soll verletzt worden sein. Die Staatsanwaltschaft hat mitgeteilt, dass gegen mehrere Verdächtige wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt wird. Viel mehr war zu den Ermittlungen offiziell nicht zu erfahren. RBB24-Reporterin Janni Barker.
Der Hintereingang und ein Fenster sind mit Planen abgedeckt. Spinnwebenartig ist darunter das Glas zerbrochen, an anderer Stelle eingeschlagen. Einige Heimbewohner haben den Versuch der Täter beobachtet, in das Gebäude zu gelangen und davon Hannes Püschel vom Verein Opferperspektive berichtet. Er schildert den weiteren Verlauf so.
Dann haben sie sich in ein Waldstückchen da in der Nähe zurückgezogen. Ein Wachschützer ist in die Richtung gelaufen, hat da wohl Leute angesprochen. Die haben ihn niedergeschlagen.
Die Anwohner berichten weiter, dass der Wachmann bewusstlos geschlagen worden sei. Nach einer halben Stunde sei die Polizei eingetroffen, samt Helikopter. Insgesamt habe es sich um 6 bis 7 Männer gehandelt. Offiziell bestätigt sind weder diese Zeugenaussagen noch Medienberichte, nach denen der Wachmann in ein Krankenhaus gekommen sei. Polizei und Staatsanwaltschaft schweigen zum Ablauf der Tat. Es sei Gegenstand der Ermittlung, ob es sich um einen gezielten Angriff gehandelt habe und wie er abgelaufen sei, teilt die Staatsanwaltschaft mit. Gegen 3 Verdächtige werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Auch zum möglichen Motiv veröffentlicht die Staatsanwaltschaft keine Informationen. Püschel von Opferperspektive vermutet einen rechtsextremen Hintergrund.
Aufgrund des Ziels, ein Flüchtlingsheim, und der Begehung, also eine Gruppe von Leuten versucht gewaltsam in ein Heim einzudringen, liegt die Vermutung doch nahe, dass es sich um einen rechten Angriff handelt.
300 Menschen leben in der Unterkunft. Viele von ihnen haben Angst, sagt ein Anwohner dem RBB anonym auf Arabisch, ein englischsprachiger Bewohner übersetzt.
Er sagt, er fühlt sich richtig schlecht. Schon vor dem Angriff hat er sich nicht wohl gefühlt, hatte Angst. Aber jetzt umso mehr. Er hat einen 12-jährigen Sohn, der Fieber bekommen hat wegen des Angriffs und vor Angst gerade nicht mehr zur Schule gehen möchte.
Stahnsdorfs Bürgermeister von der Wählergruppe Bürger für Bürger, Bernd Albers, verurteilt den Angriff scharf.
Spiegelt so gar nicht die Weltoffenheit wider, die wir hier in Stahnsdorf leben, die ich von den Bürgerinnen und Bürgern hier immer empfange und auch gerne widerspiegle.
In Brandenburg hat es am Wochenende mehrere mutmaßlich rechtsextreme Vorfälle gegeben. Der zeitliche Zusammenhang sei auffällig, so Albers.
Jeder weiß aus seinem privaten Bereich, dass es sehr einfach ist, heute sich zu vernetzen, interessenbezogen, leider eben auch, was rechtes Gedankengut angeht. Insofern wünsche ich mir, dass wir das nicht öfter erleben.
Dafür will der Landkreis Potsdam-Mittelmark als Träger der Unterkunft nun eine Sicherheitskonferenz einberufen und klären, ob man ausreichend auf solche Angriffe vorbereitet ist.
Der Bericht unserer Reporterin Jenny Barker. In Berlin wird die BSR bestreikt und das heißt, die Mülltonnen, für die sie zuständig ist, werden in dieser Woche nicht mehr geleert. Auch die Recyclinghöfe bleiben ab morgen zu, wegen des Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Unser Reporter Markus Streim hat sich heute Mittag, kurz vor Streikbeginn, am Recyclinghof Brunsbüttler Damm in Berlin-Spandau umgesehen.
Der große Andrang war schon gestern. Heute, am letzten Tag vor Streikbeginn, mussten die Kunden am Brunsbüttler Damm kaum warten. Auch Frank wurde seinen Sperrmüll schnell los.
Ja, ganz normal, Haushaltskellerentrümpelung.
Ja, und das Streikbanner von Verdi hängt auch schon am Eingang. Mehr Geld, mehr Zeit steht drauf. Nebenan streiken bereits die Kollegen der Straßenreinigung, bevor die vom Recyclinghof dann um Vorarbeiterin Nigitek am Abend sich anschließen.
Also für uns bedeutet das, dass wir jetzt von Mittwoch bis Samstag geschlossen haben, dementsprechend auch nicht dem Kunden zur Verfügung stehen, weil wir ja nicht nur für uns streiken, wir streiken ja für ganz Deutschland. Das sind ja 2,5 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Wir werden ab nächste Woche Montag dem Bürger wieder zur Verfügung stehen und dann so weit wie es geht auch alles wieder annehmen.
Auch die Kieztage und Sperrmüllabholservice finden nicht mehr statt. Auch öffentliche Abfalleimer und auch Straßen werden nicht mehr gereinigt. In der Not, den Müll einfach auf die Straße stellen, keine gute Idee, sagt BSR-Mitarbeiter René Gittek.
Also da ganz einfach warten, zur Not kurz lagern und dann später wiederkommen. Wir sind immer sonst da.
Also mal 5 Tage abwarten, bis der Warnstreik bei der BSR vorbei ist.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Carola Welt. Deutschlands schrillste Sängerin feiert heute ihren 70. Geburtstag. Nina Hagen. Die Ur-Berlinerin wurde als Godmother of Punk bezeichnet, als das größte Wunder, das die DDR hervorgebracht hat. Wir haben uns mal in Berlin umgehört, was Menschen heute mit ihr verbinden.
Du hast den Popfilm vergessen, mein Michael.
Ich liebe ihr Wesen, ihr Outfit und ja, ihren Charakter und Humor.
Und ihre unfassbar tolle Stimme.
Einer ihrer größten Bewunderer ist Arne Burdorf, 58 Jahre alt, ein Optiker, mit markanter Brille, klassisch gekleidet. In seiner Wohnung in Berlin-Friedrichshain hängt ein riesiges Porträt von Nina. Wild und herausfordernd blickt sie herab. Das Bild ist Programm, denn seine Wohnung ist eine gigantische Nina-Hagen-Sammlung. In jedem Raum sind die Schränke und Regale randvoll, mit hunderten Schallplatten, Kassetten, CDs und Zeitschriften. Alles begann, als Arne Burdorf 13 Jahre alt war und ein Lied von Nina Hagen im Radio hörte. Seitdem ist er Fan.
Ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich das höre, wie die ein Gefühl für eine Musik hat und für ein Lied hat irgendwie, egal was die singt.
Arne Burdorf hat sie mehrfach bei Konzerten besucht und schließlich eine Fan-Homepage eingerichtet. Daraus ist inzwischen ein umfangreiches Archiv geworden, mehr als 50 Ordner voller Erinnerungen an Skandale. Nina Hagens Engagement für die Umwelt, für den Tierschutz, gegen Krieg und Gewalt. Er besitzt auch persönliche Sachen von ihr, wie einen orangen Schal, handsigniert. Für sein Idol hat er sogar eine Ausstellung organisiert und Plakate drucken lassen. Nina kam vorbei, so lernte er sie auch persönlich kennen. Arne Burdorf erinnert sich.
Die ist vom Innerlichen, ist die schon auch, die ist eigentlich so, wie sie ist. Die ist sehr authentisch, die macht, was sie will und hat das Herz an der richtigen Stelle. Das habe ich auch durch sie gelernt, dass man auch abgeben darf. Sie macht ja auch viele Benefit-Sachen. Und wenn man so ein Idol hat, dann das ist so, das hat man irgendwie so mitgekriegt. Nee, man muss helfen. Dann spendet man auch für sämtliche Organisationen. Das, ja, das ist schön.
Die Nina Hagen Erinnerungsstücke von Konzerten und Benefizveranstaltungen hat Arne Burdorf von Bekannten bekommen, auf Flohmärkten gekauft oder im Internet ersteigert, wie etwa ein von Nina Hand bemaltes Ei für 260 Mark.
Ich habe kein Auto, ich rauche nicht, ich trinke wenig Alkohol. Also das ist, das Hobby kostet Geld. Das ist einfach so, macht Spaß.
Sein Traum ist ein Nina Hagen Museum für alle. Übrigens, ihren 70. Geburtstag wird Nina heute nicht bloß feiern, verrät Arne Burdorf, denn sie nimmt gerade ein neues Album auf. Wir werden also bald wieder was von ihr hören.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Irina Grabowski.
Sie wollen mehr kompakte News aus Berlin und Brandenburg? Dann gleich den Podcast abonnieren. Zum Beispiel in der ARD Audiothek.